Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Darf's ein bisschen Chemie sein? Dein Wissenschaftskommunikationspodcast über Chemie von und mit Maja. Heute starten wir in die zweite Staffel und zwar mit einem Thema, das sich einige von euch gewünscht haben. Hierfür habe ich übrigens eine Instagram-Umfrage erstellt, also wenn du auch mal ab und zu den Podcast etwas mitgestalten möchtest oder Bock hast auf Zusatzinformationen rund um mich und den Podcast, dann solltest du unbedingt dort mal vorbeischauen bei Instagram. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Jetzt legen wir aber mal los. Das Thema der heutigen Folge ist Wasserstoff als Zukunftsenergieträger und ich habe mich gefragt, worum geht es da eigentlich? Deswegen habe ich mir angeschaut, was die Ziele Deutschlands für die nächsten Jahre sind und wie diese Ziele erreicht werden sollen und wieso man da von einem Zukunftsenergieträger spricht. Außerdem habe ich mir angeschaut, welche Verfahren es zurzeit gibt für die Wasserstoffherstellung und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, unter welchen Umständen diese wirklich mit einer nachhaltigen Energiegewinnung vereinbar sind, was ja die Zukunft sein soll. Deshalb wird diese Folge auch ein bisschen weniger chemisch als sonst, aber natürlich nicht weniger informativ. Und auf Instagram im neuen Zusatzbeitrag zur Folge, der gestern bereits online gegangen ist, und in den Shownotes findest du außerdem noch weitere Infos oder irgendwelche weiteren Veröffentlichungen, bei denen es sogar die ein oder andere Reaktionsgleichung gibt, falls dir der Chemiegehalt dieser Folge nicht reichen sollte. Nun legen wir aber mal wirklich los und ich würde sagen, dass wir mal damit starten, was das Bundesministerium für Bildung und Forschung zur Wasserstoffstrategie so sagt. Wie bei allen Veröffentlichungen rund um das Thema Wasserstoff wird am Anfang natürlich erstmal darüber geschwärmt, wieso Wasserstoff so eine riesige Chance sei, um die Klimaziele zu erreichen, vor allem in den Sektoren Verkehr, Industrie und Wärme. Denn Wasserstoff besitzt viele tolle Eigenschaften, denn er besitzt viel Energie, verbrennt sauber, kann sehr gut transportiert werden und er lässt sich auch über längere Zeit zuverlässig lagern. Die Rede ist aber nicht einfach von irgendeinem Wasserstoff, sondern von grünem Wasserstoff. Wogemerkt, der Wasserstoff als endgültiges Endprodukt ist immer der gleiche, nur da geht es um die Herstellungsweise. Dazu erzähle ich gleich mehr. Also bei grünem Wasserstoff spricht man deswegen davon, weil dieser kein CO2 emittiert oder beziehungsweise kein zusätzliches CO2 emittiert, da er entweder basierend auf Wasser hergestellt wird oder auf Biomasse. Die hierfür benötigte Energie, also für die Herstellung benötigte Energie, die wird aus erneuerbaren Ressourcen bezogen. Und genau, streng genommen wird bei der Erzeugung über Biomasse natürlich schon CO2 freigesetzt. Dadurch, dass das Ganze aber ein Kreislauf ist, wird die keine zusätzliche Energie freigesetzt. Und die neu entstehende Biomasse, die fängt dann quasi das CO2 wieder ein. Also ein Kreislauf, genau. Und wenn das CO2, das durch die Gewinnung von Wasserstoff aus Erdgas zum Beispiel entsteht, abgeschöpft und gespeichert wird, dann spricht man von blauem Wasserstoff. Das würde man auch sagen, wenn die Energie aus Kernenergie stammen würde. Und wenn das CO2 halt nicht abgetrennt wird, dann spricht man von grauem Wasserstoff. Und hier haben wir eine ziemlich hohe CO2-Emission. Und leider kann man da jetzt derzeit sagen, dass ca. 95% der weltweiten Produktion aus grauem Wasserstoff besteht. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ja, doch was steht nun in dieser Bundesstrategie? Damit hatten wir ja eigentlich angefangen. Wie soll nun geändert werden, dass mehr Wasserstoff benutzen als Energieträger und vor allem, wie man zu grünem Wasserstoff kommt am Ende? Das BMBF, also nochmal zur Erklärung, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, schreibt, dass es einen systematischen Ansatz verfolgen wird, der die Erzeugung, den Transport, die Verteilung und die Nutzung berücksichtigt. Also einmal entlang der ganzen Kette. Und die Klima-, Energie- und Industriepolitik, die muss hier verzahnt werden. Und Deutschland soll in Zukunft Marktführer für Wasserstofftechnologien werden. Am Ende soll es heißen, Klimaschutztechnologie made in Germany. Okay, jetzt fragt man sich, warum denn nur die Technologie made in Germany und nicht der Wasserstoff? Und hier nähern wir uns langsam so der Herstellung des Wasserstoffs, insbesondere dem grünen Wasserstoff. Und ja, ein häufig fallender Begriff ist hier die Elektrolyse. Einen Zusatzbeitrag dazu findest du bei Instagram. Und ja, ich gehe die Verfahren jetzt in Ruhe gleich nochmal durch. Ich möchte davor aber noch kurz den Technologiepunkt nochmal ansprechen. Warum sagt man eigentlich Klimatechnologie made in Germany und nicht Wasserstoff made in Germany? Also für die Elektrolyse braucht man ja Strom. Bei einem nachhaltig und klimafreundlich ausgerichteten Ansatz heißt das konkret, dass der Strom aus erneuerbaren Energien kommen muss, also in der Regel aus Sonne und Wind, aber auch aus Wasserwerken beispielsweise. Viel Sonne und viel Wind sind jetzt aber nicht unbedingt die Qualitäten Deutschlands, zumindest nicht großflächig gesehen. Und andere Länder haben aber zum Beispiel richtig, richtig viel Sonne, halt Süditalien, Spanien, Griechenland, also in Europa jetzt nur. Aber auch natürlich Wüstenregionen, wenn man jetzt globaler denkt, die haben logischerweise total viel Sonne. Und hier könnte also der regenerative Strom für den Wasserstoff herkommen und dann entweder vor Ort direkt in Wasserstoff umgesetzt werden oder in andere Regionen exportiert werden. Hier schreibt das BMBF Shipping the Sunshine. Der Import von Energie wäre dann zwar eine neue Abhängigkeit für Deutschland, aber auch durch eine Diversifikation der Energieimporte würde sich halt Deutschland breiter aufstellen können. Und was noch viel wichtiger ist, mit Hilfe des grünen Wasserstoffes können dann halt wirklich auch Bereiche und Anwendungsfelder mit einer nachhaltigen Energiequelle versorgt werden, die sonst nur schwer oder gar nicht elektrifizierbar wären. Ja, das klingt ja total toll. Und ein paar Haken gibt es natürlich. Und um die besser zu beschreiben, müssen wir uns jetzt wirklich mal jetzt tatsächlich die Herstellung anschauen. Und dann ergeben sich auch schon die ersten paar Haken. Also meine Hauptquelle in dieser Folge ist übrigens das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR. Und die sind sowohl im Bereich der Weiterentwicklung der Herstellungstechnologien als auch bei der Weiterentwicklung der Transporttechnologien am Start und haben wirklich ganz ausführliche und gut verständliche Artikel rund um das Thema Wasserstoff als Zukunftsenergieträger veröffentlicht. Sehr empfehlenswert also. Das DLR unterteilt die Herstellungsweisen in zwei Methoden, in die bereits erwähnte Elektrolyse und in solarthermische Verfahren. Beide Verfahren haben gemeint, dass sie Wasserstoff aus seiner ursprünglichen Verbindung herauslösen, denn Wasserstoff kommt praktisch nur in gebundener Form vor. Das können halt sein Wasser, Methan, also Erdgas oder Biomasse. Da habe ich ja schon zwei davon vorhin mal angesprochen. Die Elektrolyse spaltet hierbei den Wasserstoff von der vorliegenden Verbindung mittels Strom ab. Ein elektrochemischer Weg also. Und bei einem solarthermischen Verfahren arbeiten wir hier mit Temperaturen und spalten thermochemisch. Heutzutage sind drei Elektrolyse-Technologien von Bedeutung. Das wären zum einen die alkalische Elektrolyse, die bereits im großtechnischen Maßstab im Einsatz ist. Die kennt man schon ziemlich lange, über 100 Jahre. Und ja, das kennt ihr bestimmt alle aus der Schule, da hat man das nämlich mal irgendwann gemacht, ich glaube 8., 9. Klasse. Die alkalische Elektrolyse ist zwar etwas langsam, aber hat den Vorteil, dass sie halt eben, wie gesagt, schon im großtechnischen Maßstab einsetzbar ist. Eine noch relativ junge Technologie ist die Protonaustauschmembran, die Elektrolyse mit Protonaustauschmembran. Und diese ist dynamischer und die Produktionsgasreit im Teillastbetrieb ist besser. Das ist jetzt ein Fachbegriff, aber das ist auf jeden Fall ein Vorteil von dieser, deswegen wollte ich den trotzdem nennen. Und dann gibt es noch die Hochtemperaturelektrolyse und die ist derzeit noch in der Entwicklung, aber durchaus interessant, weil sie eine deutlich höhere Effizienz hat. Und genau, da ist auch noch ein großes Entwicklungspotenzial, deswegen wird da auch viel Forschungsarbeit reingesteckt. Und ja, viele Begriffe. Wer das nochmal genauer recherchieren möchte, der sollte sich da unbedingt die Ausführungen des DLR nochmal genauer anschauen. Die Veröffentlichung findest du in den Shownotes. Und wir machen jetzt aber mal weiter hier mit den thermochemischen Verfahren. Von denen hatte ich davor noch so gar nichts gehört, weswegen mich das besonders interessiert hat. Und hier wird aus konzentrierter Solarthermie Hochtemperaturwärme bereitgestellt, mit der dann grüner Wasserstoff erzeugt werden kann. Der Vorteil ist hierbei, dass der Wirkungsgrad wirklich hoch ist und halt bei relativ niedrigen Kosten. Und ich habe mir die Verfahren mal genauer angeschaut und die sind wirklich super komplex, weswegen ich jetzt auch keinen direkten Namen nennen werde, weil das, glaube ich, nur total zur Verwirrung führt. Und ich habe mal eine Umfrage für diese Folge erstellt, bei der du abstimmen kannst, ob du noch ein oder zwei Folgen über die Elektrolyseverfahren und auch über die thermischen Verfahren hören möchtest. Also gerne abstimmen. Bei der Gelegenheit kannst du auch dem Podcast ein kostenloses Abo geben und die Glocke aktivieren, um keine Folgen mehr zu verpassen. Und weil das jetzt irgendwie sehr viel war und wir von dieser Strategie dann zu der Herstellung gekommen sind, will ich das Ganze jetzt nochmal ein bisschen zusammenfassen. Also, wir sind uns jetzt alle einig mit ganz Deutschland und der Welt, dass grüner Wasserstoff eine Teillösung für das Erreichen der Klimaziele ist. Hierfür wird er mittels Elektrolyse aus nachhaltig erzeugtem Strom gespalten oder mittels Sonnenenergie. Die Quelle ist hierbei Wasser oder Biomasse. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik sagt zum grünen Wasserstoff als Energieträger der Zukunft, dass diese Vision derzeit aber noch viel zu teuer sei und dass die Fläche und das Potenzial in Deutschland begrenzt ist. Außerdem hat womöglich auch eine geringere Akzeptanz, wie beispielsweise die Windkraft, einen Einfluss, weswegen der Standort Deutschland auf jeden Fall konfliktbehaftet ist. Hierbei könnte eine Lösung sein, der Import aus sonnenreichen Ländern. In Europa gibt es dort einige, global gesehen natürlich sehr viele. Hier sagt das DLR aber auch, dass diese Länder direkt die Wasserstoffproduktion etablieren sollten, also dass nicht die Shipping the Sunshine Energie im wortwörtlichen Sinne sein soll, sondern dass quasi Wasserstoff als umgewandelte Energie dann irgendwie Shipping the Sunshine sein sollte. Und am besten sind hier eben diese solarthermischen Verfahren, da die die Produktionskosten senken und eine hohe Effizienz versprechen. Genau, der Schlüssel zum Glück ist demnach für Deutschland der Transport von Wasserstoff, gefolgt von der Speicherung und der Verteilung. Also das sind ganz entscheidende Faktoren, es steht jetzt ganz speziell für Deutschland natürlich gesehen und natürlich auch global gesehen. Und zum Transport habe ich ja bereits gesagt, dass dieser gut umsetzbar ist bei Wasserstoff. Und bei der Verteilung sieht es folgendermaßen aus. Derzeit haben wir in Deutschland vor allem ein gutes Erdgasnetz und es ist super, super groß und besitzt sogar schon eine gewisse Wasserstofftauglichkeit. Wenn man das aber optimieren würde, könnte es ja den Nutzungsbedingungen am Ende noch ein bisschen besser entsprechen. Da müsste man halt Materialien ändern und noch, ja, wie gesagt, einige Optimierungen vornehmen. Und das wäre halt ein echt großer Fortschritt. Stellt euch vor, Wasserstoff kommt einfach durch die Gasleitung. Also das wäre ja ideal. Und die Speicherung ist, wie gesagt, halt ebenfalls kein Problem. Der Punkt ist hierbei halt auch, warum das halt nicht nur für den Transport wichtig ist, dass man ein gutes Speichermedium hat, sondern auch am Ort selbst ist es super interessant, wenn man über das ganze Thema Energiesicherheit spricht. Denn so kann man dann auch irgendwelche Nachfragespitzen abdecken. Und das ist ja auch immer ein ganz kritischer Punkt, wenn es um Energieversorgung geht. Es wird sich also in den nächsten Jahren zeigen, wie gut das dann irgendwie umgesetzt wird von der globalen Welt. Eine Frage, die ihr euch vielleicht auch schon gestellt habt. Wir haben jetzt Wasserstoff aus Wasser und Biomasse und das ist irgendwie vorzugsweise mit Sonnenenergie, also solarthermisches Verfahren, wo das hergestellt wird. Und dann fragt man sich schon, Süditalien, haben die nicht gerade eine Wasserkrise? Also wo soll das Wasser herkommen, mit dem das zu Wasserstoff umgewandelt werden soll? Und ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt und das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil wie nachhaltig ist grüner Wasserstoff, wenn quasi die Ressource, aus dem Wasserstoff entsteht, super begrenzt ist? Und vor allem dort, wo wir halt gut grünen Wasserstoff herstellen können. Und da dachte ich mir auch so, das ist ja irgendwie halt schlecht. Und auch bei der Biomasse, also die ist ja super ressourcenintensiv, weil die muss ja irgendwo angebaut werden. Klar, es gibt schon irgendwelche Verfahren, wo man aus Abfällen Wasserstoff produzieren kann, aber das ist alles in so einem kleinen Maßstab. Also das ist überhaupt alles nicht richtig zukunftsträchtig. Und wenn man sich anschaut, dass grauer Wasserstoff einen Marktanteil von 95% hat, dann sieht man auch, das ist überhaupt nicht kostendeckend und ist so, wie das jetzt ist, ja, nicht zukunftsfähig. Und nächster Punkt war dann halt so ein bisschen bei mir oder mein nächster Gedankengang war, ich meine, Wasser ist ja auch im Meer, da habe ich mir mal gleich gedacht, dass halt irgendwie das Salz ein Problem sein könnte und deswegen habe ich halt ganz gezielt mal danach gesucht, ob man eigentlich auch aus Meersalz Wasserstoff gewinnen kann und wie hoch da die Effizienz ist, weil sonnenreiche Regionen sind ja auch manchmal am Meer und da ist ja auch viel Wind, also da sind viele verschiedene regenerative Energieressourcen, die man da nutzen könnte am Meer. Und dann hätte man aber auch direkt Wasser vor Ort, was natürlich perfekt wäre, weil dann würde man wertvolles Trinkwasser nicht dafür vergeuden, sag ich jetzt mal. Und da gibt es tatsächlich eine Gruppe, Guo et al., die haben sich auch diese Frage gestellt und haben sich dann basierend darauf, dass die derzeitige Elektrolyse mit Meersalz nicht so gut ist, haben die sich überlegt, wie man sie verbessern könnte. Und genau, das Problem bei einer Elektrolyse mit Salzwasser ist, dass im Salzwasser natürlich Ionen gelöst sind, Natriumionen und Chlorionen. Und das, vor allem das Chlorion ist hier ein Problem, weil es an der Anode, also an der positiv geladenen Elektrode bindet. Aber hier muss ja auch das Hydroxid bilden, also die aus dem Wasser entstehende negativ geladene OH-Gruppe. Und wenn die aber nicht binden kann, kann das Wasser sich nicht spalten. Also verhindert das Chlorion die Spaltung des Wassers und demnach auch die Wasserstoffherstellung. Auf der zweiten Seite des Zusatzbeitrags bei Instagram findest du auch noch mal eine Abbildung, die das noch ein bisschen besser erklärt. Die Lösung des Problems ist dann halt irgendwie, dieses Chlorion oder diese Chlorionen irgendwie daran zu hindern, an die Anode zu binden. Und das macht man mit der Methode der Protonenaustauschmembran, die habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, und einer verbesserten Elektrode, an die bevorzugt eben die Hydroxidionen des Wassers binden und eben nicht das Chlorion. Und derzeit ist das Ganze im Labor sehr erfolgreich und es wird auch gerade daran gearbeitet, das für großtechnische Systeme weiterzuentwickeln. Und ja, was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass auch beim DLR und auch bei vielen anderen Veröffentlichungen, auch zum Beispiel auf der Seite des Bundesministeriums für Forschung und Bildung, da irgendwie überhaupt nichts darüber stand, dass das eine extreme Limitierung ist, woher das Wasser kommt. Und das ist auch so ein bisschen mein Fazit, dass da einfach total viel zu tun ist und dass das halt irgendwie geil sein könnte, aber dass irgendwie die Weichen sind nicht so richtig dafür gestellt. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir das jetzt hinbekommen. Da muss super viel Geld investiert werden. Und solange sich Deutschland nur als Technologieexperte sieht, so nach dem Motto, wir sind die Bildungselite und den Rest können dann die anderen Länder, die ja in der Regel ärmer sind als wir, dann halt machen, dann sehe ich halt schwarz, ne? Also da muss halt gemeinschaftlich aufgetreten werden und gemeinschaftlich auch das angegangen werden und auch eine gewisse Verantwortung übernommen werden, damit in ärmeren Ländern oder, ja, ich meine, Griechenland und Italien sind oder auch Spanien sind zum Teil auch wirklich, nicht so investitionsstark wie Deutschland. Da muss aber einfach auf europäischer Ebene geholfen werden oder auch in den ganzen afrikanischen Ländern. Da ist super viel Potenzial. Das muss ja ausgenutzt werden, aber dafür muss halt Geld irgendwie in diese Länder fließen, damit das dann auch umgesetzt werden kann. Und der nächste Punkt ist, die Infrastruktur in Deutschland müsste ja umgebaut werden. Und da wir da ja nicht bekanntlich die Schnellsten sind, ja, weiß ich jetzt nicht, wie das funktionieren soll. Mir war es aber trotzdem einfach mal wichtig zu gucken, wo stehen wir eigentlich gerade? Was geht gerade so ab? Wo können wir noch hinkommen? Und ich wollte das mal für dich zusammenfassen, damit auch du einen Überblick darüber hast, was möglich ist. Und auch wenn das Fazit am Ende jetzt nicht so optimistisch war, hoffe ich, dass dir die Folge trotzdem gefallen hat und dass du jetzt ein bisschen besser weißt, was so abgeht. Und mach auf jeden Fall nochmal bei der Umfrage mit, damit ich weiß, ob du nochmal eine Folge zum Thema Wasserstoff haben möchtest, also vor allem im Speziellen zur Wasserstoffherstellung. Und schau auch gerne mal bei meinem Patreon-Account vorbei. Hier habe ich zusätzlich zu dieser Folge noch weiteres Zusatzmaterial veröffentlicht. Und los geht es bei einer Unterstützung ab 1 Euro im Monat. Würde mich freuen, euch da vielleicht wieder zu treffen. Und dann kann ich nur sagen, bis zur nächsten Folge, deine Maja. Das ein bisschen Chemie sein ist eine Produktion von Zimt und Pfeffer Studio.